In einem ganz normalen Haus, in einer ganz normalen Stadt, lebt so ein Typ, der die Probleme ganz normaler Leute hat. Kaputtes Auto, teure Wohnung, lausiger Job, Rechnung, Stress, zu wenig Geld. Und dann nach Feierabend rettet er noch schnell die ganze Welt. Denn er ist schließlich nur ein ganz normaler Freizeitheld.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Freizeithelden. Gut 2 Jahre ist es inzwischen her, dass wir mit unserer ersten Sendung online gegangen sind. Und wie die Fans der ersten Stunde sicher noch wissen, hatten wir in dieser ersten Folge eine Lesung von Christoph Hardebusch auf der FeenCon in Bonn mitgeschnitten. Damals aus seinem Romandebüt Die Trolle. Seitdem ist einiges an Wasser den Rhein runtergeflossen, aber manche Dinge ändern sich eben doch nicht. Christoph hat auch dieses Jahr auf der FeenCon gelesen, diesmal aus seinem aktuellen Roman der gleichnamigen Sturmwelten-Trilogie, und wir waren wieder dabei, um die Lesung mitzuschneiden. Und deshalb könnt ihr, die uns nach wie vor treu geblieben seid, das Ganze jetzt hier anhören. Viel Spaß dabei.
Der Hintergrund ist jetzt nicht so die ganz klassische Fantasy, mittelalterlich, sondern ich habe mir als Vorbild eher die Zeit so um 1800 genommen, so die anbrechende Moderne, napoleonische Kriege und so weiter. Die Geschichte hat einen starken nautischen Einschlag, es spielt sehr viel auf See, hat viel mit Schiffen zu tun, wie man auf dem Cover auch erkennen kann. Und es gibt eine neu entdeckte Welt, die Sturmwelt, die namensgebende, die gerade von den Mächten des alten Kontinents entdeckt, erobert, besiedelt, kolonisiert wird. Dabei kommen die Eingeborenen relativ schlecht weg, während einige Leute sehr viel Geld verdienen und es gibt Sklaverei in gewissen Bereichen und das Ganze ist relativ... ein relatives Pulverfass, weil es gibt in diesem alten Kontinent sehr viele Kriege und die werden natürlich in dieser neuen Welt weiter fortgeführt. In diese neue Welt verschlägt es einige der Figuren, nicht alle, aber einige, unter verschiedenen Voraussetzungen. Und ich fange mal an mit Roxane, das ist eine Offizierin auf einem Kriegsschiff, das gerade den Auftrag erhalten hat, oder die Mission, in die neue Welt zu fahren, sich dort beim Stützpunkt zu melden. Das Schiff lag ruhig vor den beständigen Winden, welche die Überfahrt in die Sturmwelt begünstigten. Der Kapitän war zwar schweigsam, doch seine Befehle verständlich, und er kommandierte das Schiff tadellos. Roxane fühlte sich ebenso ruhig. Seit Tagen hat es keinen Zusammenstoß mehr an Bord gegeben, und die Offiziere aßen wieder gemeinsam am Tisch. Wie es ihr recht war, gesellten sich der Maestro und der Kasadote oft zu ihnen. Ebenso wie der kommandierende Offizier der Marinesoldaten, Leutnant Harry Cudden, dessen schweigsames Auftreten ihn unauffällig wirken ließ, obwohl er, wie Roxane wusste, eine wichtige Stellung an Bord innehatte. Der Leutnant, der seine rote Uniformjacke scheinbar nie ablegte, hatte sich ihr kurz angebunden vorgestellt, um danach kaum ein Wort mit ihr oder den anderen Offizieren zu wechseln. Hin und wieder warf sie beim Essen einen verstohlenen Seitenblick auf sein breites, vernarbtes Gesicht. Er indes schien lediglich am Inhalt seines Tellers interessiert zu sein. Selbst Leutnant Ewham schien über die angetane Schmach hinweggekommen zu sein und beteiligte sich nun wieder häufiger an den Gesprächen. »Sehr schade, dass Sie etwas früher an Bord gekommen sind«, erklärte sie Roxane eines Abends und wies auf ihren Teller. »Wir hätten von Ihrem Anteil mehr davon kaufen können.« Mittlerweile waren die letzten frischen Stücke Fleisch aufgebraucht und für den Rest der Fahrt würde Pökelfleisch auf dem Speiseplan stehen. »Sobald wir im nächsten Hafen einlaufen, mache ich meine Runde«, versprach Frivelling. »Jeder gibt seinen Teil und ich werde sehen, was es in der Sturmwelt für Köstlichkeiten gibt. Bis dahin seien Sie doch froh, dass es überhaupt Fleisch gibt. Als ich noch ein Fähnrich war, da mussten wir...« »Oh, Seemannsgarn«, unterbrach ihn Gofferton. »Entschuldigen Sie mich bitte, Faye. Mein Magen ist schwach und diese Geschichten tun das Ihrige, um es so bleiben zu lassen.« Bei einer Verbeugung erhob sich der Maestro, lächelte aber, als er salutierte und dann die Messe verließ. Achselzuckend fuhr Frivelling fort. »Als ich noch Fähnrich war, aber schon auf der dritten oder vierten Fahrt, da hat uns das Amt für Viktualien Fässer mit Pökelfleisch von einem bis dato unbekannten Händler zugeteilt. Als wir schon auf hoher See waren, stellten wir fest, dass die Salzlake aus den Fässern ausgelaufen war Bei der Einheit. Aus allen? Aus fast allen. Haben Sie schon einmal Pökelfleisch gesehen, das nicht eingelegt ist? Manche behaupten ja, es wird hart. Doch ich weiß es besser. Es verrottet einfach. In einigen Fässern war nichts übrig als ein schlammiger Brei. Halbe Rationen? Fragte Roxane den Leutnant. Halbe Rationen, wie wahr, bestätigte dieser. Unglücklicherweise waren wir weit von freundlichen Häfen entfernt. Und schon bald litten wir alle Hunger. Und als der Schiffszimmermann uns Fähnrichen zwei Ratten anbot, die er gerade gefangen hatte, triumphierend blickte sich Frivelling um. Alle hingen an seinen Lippen. Für den Moment war das Essen vergessen. Was vielleicht auch besser so ist, dachte Roxane bei sich. Da haben wir sie gekocht und verputzt. Ein allgemeines Stöhnen ließ den Leutnant grinsen. Er hatte ein breites, sympathisches Lächeln. Selbst jetzt, da er sich am Ekel der anderen erfreute. Ja, sie lachen, aber wir Fähnriche haben einen Sechsling pro Stück bezahlt. So schlimm ist es doch gar nicht. Ein bisschen Meerrettich und das Fleisch schmeckt fast wie Hühnchen. Schloss Frivelling seine Geschichte. Auffordernd blickte er in die Runde. Ich bin doch nicht der Einzige hier, der schon einmal Ratte gegessen hat. Also bitte, wir sind Mitglieder der Königlichen Marine von Tenric, Offiziere gar. Doch sind sie, erwiderte Roxane. Aber dann schüttelte sie den Kopf. Jedenfalls fast. Auf meiner ersten Fahrt haben wir Fähnriche, wie es üblich ist, Geld zusammengelegt und uns davon Proviant gekauft. Darunter ein kleines Butterfässchen. Die Butter war nicht sehr gut, schon ein bisschen ranzig. Und wir fanden auch immer wieder ein paar kurze Haare darin. Aber nichts, was man nicht ignorieren konnte, wenn der Hunger nur groß genug war. Haare? Haare. Kurze, graue Haare. Wir machten Witze über den alten Mann in den Lagerhallen, der in unserer Vorstellung mit jedem Fässchen Butter, das er ausgegeben hatte, immer kahler geworden war. Aber es wurden mehr und mehr Haare, je tiefer wir in das Fässchen vordrangen. Inzwischen mussten wir die Haare mit den Fingern aus der Butter kratzen, aber noch immer machten wir Witze darüber, bis wir den Boden des Fässchens erreichten. Jetzt war es an Roxane, ihren Blick über die anderen Offiziere wandern zu lassen. Sie kostete ihre Aufmerksamkeit und ihre gespannten Mienen noch einen Moment aus, bevor sie fortfuhr. Dort fanden wir eine nackte, tote Maus, sehr haarlos und sehr tot. Bei der Einheit, hauchte Juham. Ich habe schon einmal Reiter mitgegessen, aber Ratten und Mäuse? Sie haben die Butter danach weggeworfen, nicht wahr? Entschuldigend hob Roxane die Hände und schüttelte langsam den Kopf. Wir tauften die Maus Rodney und übergaben sie in einer feierlichen Zeremonie der See. Aber die Butter? Nun ja, es war sehr teure Butter und wir waren arme Fähnriche. Die Butter haben wir bis zum letzten Rest aus dem Fässchen gekratzt. Ich glaube, mir ist der Appetit vergangen, erklärte Juham und schob ihren Teller von sich. Im Gegensatz dazu lachte Frivelling laut auf. Für Königin und Vaterland, presste er zwischen zwei Lachanfällen hervor. Wir überlassen jetzt die Offiziere der Fregatte Manticore ihren kulinarischen Entdeckungen. Das Essen an Bord war übrigens gar nicht so schlecht, wie es jetzt rüberkommt. Also das ist ein bisschen so die Horrorgeschichten aufgebauscht. Wir gehen aber jetzt zurück in die alte Welt, nach Corbane, den Kontinent. Und dort gibt es ein großes Reichenzentrum, Geronai, das seit vielen Jahrzehnten sehr dominant ist auf dem Kontinent. Es ist militärisch sehr erfolgreich, hat einige Länder erobert und besetzt. Und es gilt so als das zivilisierteste und kultivierteste Land. Dort im Zentrum dieses Landes, in der Hauptstadt, wo alle Fäden zusammenlaufen, hat sich ein junger Poet aus einem Nachbarland, das besetzt wurde, hinbegeben, um sein Glück zu suchen. Denn nur dort kann man als Schriftsteller, als Poet eigentlich erfolgreich sein. Hat er nicht so viel Glück, findet dann aber durch sein ausdauerndes Suchen einen reichen Gönner, einen Mäzen, der ihn unterstützt und für den soll er ein Stück schreiben, ein Theaterstück. Und in dessen Gasthaus lebt er derzeit. Die Zeit, dachte Franigo müßig, hat einiges mit dem Wein gemein. Der Gute war zu schnell getrunken, während der Schlechte hier nicht schwinden wollte. Zum Entzücken des Poeten erwies sich der Prinz Sirs als äußerst großzügiger Mann. Es mangelte Franigo an nichts. Seine Speisen wurden vom Leibkoch des Fürsten zubereitet, der vorzügliche Weinkeller seines Mäzens stand ihm jederzeit offen und seine Börse war stets prall gefüllt. In geradezu fiebriger Hast verfasste er nicht nur die in Auftrag gegebene Komödie, sondern auch eine Reihe von Gedichten, die obschon von schlüpfriger Natur, doch wohlgesetzt und mit dem notwendigen Schuss Wortwitz gewürzt waren. Und offenbar verfehlten sie die beabsichtigte Wirkung nicht, denn der Prinz hier verlangte oft nach mehr. Im Laufe der Tage, die wie im Flug verstrichen, lernte er die anderen Bewohner des Palastes kennen, auch wenn der Hausherr selbst nur ein sporadischer Gast auf seinem Anwesen blieb. Eine besondere Freundschaft, die vor allem in ihrer gemeinsamen Heimat fußte, verband Franigo bald mit Esterisch, dem Hauptmann der persönlichen Garde des Prinzes. Es stellte sich rasch heraus, dass sie gleichzeitig im selben Krieg gefochten hatten, wenn auch an zwei verschiedenen Fronten, gegen zwei verschiedene Gegner. Und wenig verbindet mehr als echtes oder eingebildetes gemeinsam Erlebtes, vor allem wenn es Geschehnisse sind, die allen Beteiligten noch Albträume bereiten können. Solche Art Kriege hatte Geronai mit seinem in erzwungener Treue stehenden Vasallen Hiskadi mehr als genug geführt. Und, zum Erstaunen der ganzen Welt, häufiger gewonnen als verloren. Die hiskadischen Regimenter waren gefürchtet. Und auch wenn sie inzwischen unter dem Rosenbanner von Geronai marschierten, erschütterte ihr Schritt noch immer die Welt, wo sie auch auftauchten. Über die gemeinsamen Erinnerungen hinaus besaß Esterisch ein offenes Ohr für Poesie, was bei einem Mann seiner Profession selten genannt werden konnte. Da Franigo das Gästehaus seines Gönners komplett zur Verfügung stand, war er häufig abends der Gastgeber für den Hauptmann, der wiederum für den Wein aus der Heimat sorgte. Denn darin waren sich alle Hiskadi einig. Geronaischer Wein mochte, mit Wasser verdünnt, über den Tag zur Erfrischung geeignet sein. Am Abend jedoch brauchte man den dunklen Roten, dessen Rebstöcke nur in der mit dem Blut ihrer stolzen Kinder getränkten Erde Hiskadis gedeihen konnten, wo das Leid der Menschen Niederschlag in Musik, Kunst und auch in den Trauben fand. So saßen sie zusammen, genossen den Wein und die letzten Reste des Abendessens und häufig rezitierte Franigo aus dem Werk des Tages. Ein Arrangement, das zur Zufriedenheit beider Männer funktionierte. »Denkst du nicht, dass die Worte zu schwer wirken?« fragte der Hauptmann und nahm gedankenverloren einen Schluck Wein. »Ich verbinde die typischen Elemente der Burleske mit der Satire, mein Freund. Ich erschaffe eine ganz neue Art der Komödie.« »Ich weiß nicht.« Der ältere Mann strich sich über den schon ergrauten Bart und blickte Franigo fragend an. Der Zweifel seines Freundes ärgerte den Dichter. Lange hatte er darüber gebrütet, welche Art sein neues Werk sein sollte. Natürlich galt es, die Wünsche Gurumans zu berücksichtigen. Doch für den Poeten gab es nur diese eine Möglichkeit, bei Hof den richtigen Eindruck zu hinterlassen. Es missfiel ihm, andere nachzuahmen, vor allem aber auch, sich selbst zu kopieren. Offenbar gab es am Hof derzeit nur zwei Arten von Theater, die Tragödie und das Possenspiel. In einem Anflug von Genialität, den Franigo sich selbst gern zugestehen wollte, hatte er beschlossen, seine Komödie über den einfachen Scherz hinaus mit einer Moral zu erhöhen, wie man sie sonst nur in der Tragödie finden mochte. Traditionell waren die Figuren der Komödie eher die einfachen Leute, während in der Tragödie der Adel vorherrschte. Doch Franigo brach mit dieser Tradition, inspiriert durch die Bitte des Prinzes, seinen politischen Feind als lächerliche Figur zu zeichnen. Das Ergebnis war äußerst befriedigend. Und er würde dem Theater damit seinen ganz eigenen Stempel aufdrücken. Es wäre einfach gewesen, eine simple Charakter- oder gar Typenkomödie zu schreiben. Doch eine solche hatte in den Köpfen der Zuschauer nicht lange Bestand. Aber ein Machwerk, das die Menschen überraschte und packte, würde überdauern. Und der Name seines Schöpfers würde den unterhaltungssüchtigen Bürgern der Hauptstadt im Gedächtnis bleiben. »Du musst die Wirkung auf der Bühne bedenken«, erklärte Franigo eifrig. »Die Kostüme, die Wortgewalt der Akteure. Schließ die Augen und stell dir vor, wie es im Theater wirkt.« »Ich weiß nicht«, wiederholte der Hauptmann, nicht überzeugt. »Ich habe mich neulich an einem Roman versucht.« Weiter kam er nicht, denn Franigo stieß einen lästerlichen Fluch aus. Wage es nicht, die hohe Kunst der Dramatik mit solcher Wortklauberei zu vergleichen. Auf dem Thron des Wortes sitzt die Dramatik, zu ihrer Rechten die Lyrik. Alles andere kriecht hervor im Staub. Der Hauptmann brummte nur unschlüssig. Außerdem habe ich erst vor kurzem mit dem Leibarzt seiner Exzellenz gesprochen. Und er vermutet, dass diese neumodische Belletristik negative Auswirkungen auf die Psyche und damit auch auf die Physis haben könnte. Esther zog erstaunt die Augenbrauen in die Höhe und blickte Franigo aus dunkelbraunen Augen an. Offenbar hatte er nicht damit gerechnet, dass eine simple Lektüre so weitreichende Folgen haben könnte. Wie das? Nun, während man im Theater die ganze Kunst in der ihr angemessenen Zeit präsentiert bekommt, dorthin geht, aufsteht, klatscht, sich unterhält und dergleichen mehr, also in Bewegung ist, liest man ein Buch zum Meister Lein in einer ungesunden Haltung, die dem Menschen abträglich ist. Die Säfte sacken herab, man wird passiv, faul und kränklich. Und wir wollen gar nicht von jenen billigen Taschenspielertricks reden, mit denen in Romanen die Gefühle des Lesenden aufgewühlt werden. Einfachste Agitation. Mehr ist das gar nicht. Mir gefallen Romane. Und anders als im Theater kann man sich die besten Stellen wieder und wieder ansehen. Nun zeigte sich ein leichtes Lächeln auf den Zügen des Hauptmanns. Diese Gefälligkeit ist genau das Problem. Während im Theater alles anschaulich dargestellt werden muss, stehen in Büchern nur Allgemeinplätze. Denk daran, auf der Bühne siehst du die Figuren vor dir. Du erkennst ihre Kleidung, ihren Stand, ihren Habitus, alles. Aber im Buch mag stehen, ein Mann. Ja, was für ein Mann? Alt, jung, arm, reich? Alles muss man sich zusammenreimen. Der Autor wälzt seinen Part frech auf den Leser ab.
Wird der Leser denn nicht dadurch klüger, dass er selbst denken muss?
Mehr und mehr redete sich Franigo in Rage und bemerkte dabei nicht, dass sein Gegenüber ihn mit mildem Spott bedachte. Unsere Jugend wird verdorben durch diese sogenannte schöne Literatur. Abenteuerromane. Pah, Schund, sage ich. Ich mag das Theater ja, erwiderte er hysterisch abwiegelnd. Aber man kann es nun einmal nicht immer besuchen. Und das ist gut so. Wohl dosiert muss es sein, nicht frei verfügbar. Wo ist der Wert dessen, das man jederzeit haben kann? Nein, für gewisse einfache Gemüter mag ein Roman passend sein. Aber das Theater, mein Freund. Ach, das Theater. Franigo versuchte, seinen verlorenen Faden wiederzufinden. Da sah er esterisch amüsierten Blick und schwieg. Einen Moment drohte der Zorn, ihn zu übermannen. Doch dann besann er sich, dass der Hauptmann nichts getan hatte, um seinen Groll zu verdienen. Und er hob lächelnd den Weinkrug. Vielleicht habe ich etwas in Hast gesprochen, gestand er großzügig. Als harmloser Zeitvertreib mögen Bücher genau richtig sein. Das ist doch nur meine bescheidene Meinung. Du? Bescheiden? Lächelnd schüttelte Franigo den Kopf. Natürlich nicht. Aber es steht einem gut zu Gesicht, hin und wieder das eigene Können mit Bescheidenheit zu garnieren. Noch einen Schluck? Gerne. Jedenfalls sagte mir meine Frau, die es in der Stadt gehört hat, dass sich Bücher immer besser verkaufen. Viele Verleger verdienen inzwischen ein hübsches Sümmchen damit.
Tatsache? Das ist interessant.
Beide schwiegen eine Weile. Das war noch ein Vorteil der gemeinsamen Herkunft. Beide Männer wussten, dass man auch schweigen konnte, wenn es erforderlich war. Und nicht die Luft mit sinnlosem Geplapper allein um des Redens willen füllen musste. Was war gestern eigentlich am Tor los? Wechselte Franigo das Thema. Seine Exzellenz hat befohlen, die Bettler zu vertreiben, da er Besuch erwartete. Ich habe einige Soldaten geschickt, aber sie wurden mit Steinen beworfen.
Mit Steinen beworfen?
Ja, ich musste mehr Soldaten abkommandieren und es gab ein regelrechtes Handgemenge. Erstaunlich. Ich würde denken, dass Bettler friedlich sind. Immerhin wollen sie etwas vom Prinz hier.
Hast du sie dir einmal angeschaut?
Nein, bekannte der Poet stirnrunzelnd.
Wieso?
Die sind nicht nur abgerissen, die verhungern regelrecht. Einfaches Volk, das mehr Belger als Brotkrumen hat. Und Invaliden, die ihre Gliedmaßen auf irgendeinem Schlachtfeld gelassen haben. Die sehen die Herrschaften und werden wütend, wenn sie kein Armenbrot bekommen.
Veteranen sind auch dabei?
Viele. Die Unglücklichen, die keine Leibrente bekommen oder deren Rente so niedrig ist, dass sie weder leben noch sterben können.
Mir war gestern richtig gehend schlecht. Die ganze Zeit habe ich befürchtet, dass ich einen sehe, an dessen Seite ich gekämpft habe. Für einen Moment dachte Franigo an Immerol und nahm sich vor, seinen Kameraden in Wälde zu besuchen und ihm mit seinem neuen Wohlstand zu helfen. Dann hob er seinen Becher. Reden wir über andere Dinge, mein Freund. Der Abend ist jung, die Becher sind voll. Wer weiß schon, was der Morgen bringt. Sie prosteten sich zu und begannen ein tiefsinniges Gespräch über die Frage, ob aus den besten Weinregionen auch die feurigsten Frauen stammten und ob dieser Umstand erklärbar oder reiner Zufall sei. So, dann gehen wir wieder zurück in die Sturmwelt. Dort gibt es einen anderen jungen Mann, auch ein Hiskadi übrigens, also aus derselben Gegend, aus der auch Franigo stammt, der auch in die Fremde gezogen ist, allerdings viel weiter weg, nämlich einmal über das große Meer, bis in die Sturmwelt. Und dort mehr oder weniger wurzellos von den Winden umhergetrieben wurde und schließlich an Bord eines Schiffes geweht wurde sozusagen, mit dem er jetzt unterwegs ist. Nach ein paar Tagen an Bord dieses Schiffes, das von einem kleinen Hafen abgelegt ist, machen sie Halt an einer kleinen Insel, um Wasser aufzunehmen und ihre Vorräte aufzufüllen. Und unter dem Trupp, der an Land geht, ist auch Jacinto. Schnell war ein kleiner Trupp ausgewählt, zu dem auch Jacinto gehörte. Mit einem Dutzend Begleitern ließ er den sonnenüberfluteten Strand hinter sich und trat in den grünen Wald. Das Blätterwerk war so dicht, dass nur wenige Sonnenstrahlen wie lange Finger auf dem Boden reichten. Ansonsten war es schattig und schwül, wie Jacinto feststellte, dem sogleich der Schweiß wieder ausbrach. Es war heiß und feucht, er konnte die Feuchtigkeit fast in der Luft schmecken. Nach den Tagen auf See, dem salzigen, unverkennbaren Geruch, der alles andere überdeckte, reizten die Noten von Pflanzen, Verfall und Leben seine Nase. Tiere riefen, Insekten schwirrten lautstark um sie herum und immer wieder raschelte es im dichten Unterholz. Vor ihnen hatte Pertis sein Entermesser gezogen und begann, ihnen eine Schneise in das Gehölz zu schlagen. Vorsichtig, flüsterte Rahel an seiner Seite. In manchen dieser Wälder gibt es giftiges Getier, Schlangen und Spinnen und so. Aufmerksam blickte Jacinto sich um, konnte jedoch nichts erkennen. Hier und da gab es farbenprächtige Blüten, manchmal ganze Stauden, doch hauptsächlich waren sie von Grün umgeben. Grün in allen Schattierungen. So viel Grün, dass Jacintos Augen davon schier betäubt waren und seine Umgebung kaum auseinanderhalten konnten. Zusammen mit der schweren Luft nahmen ihm seine Sinneseindrücke fast den Atem und er folgte Rahel mit unsicheren Schritten. Die anderen Seeleute wirkten ebenfalls angespannt. Ihre Scherze waren verklungen und niemand sprach, während sie alle in das grüne Zwielicht starrten. Aber schon nach kaum 200 Schritt erreichten sie eine Öffnung im Blätterdach, wo ein kleiner See zwischen bemoosten Felsen lag. Die Sonne spiegelte sich auf dem klaren Wasser, das glatt und still war. Über der Oberfläche schwirrten Libellen und andere Insekten, und Jacinto konnte die Kontur eines dunklen Fisches erkennen, der blitzartig verschwand, als sich die schweren Schritte der Menschen näherten. »Wir bleiben hier«, erklärte Rahel und wies auf Jacinto und zwei weitere Männer. »Pertis, hol die anderen mit den Fässern.« Der Angesprochene nickte und verschwand mit dem Rest zwischen den dicken Blättern eines Farns. Nach wenigen Metern hatte der Wald sie verschluckt. Nun waren die vier allein. Der Wald drückte auf Jacintos Gemüt, die schwüle Luft, die fremden Geräusche. Also ging er zu dem See und rutschte einen Felsen hinab bis zum Wasser, das überraschend kühl war. Aus seiner Laune heraus stieß er sich einfach ab und sprang hinein. Als das Wasser über ihm zusammenschlug, war der Wald fern. Selbst als er grinsend wieder auftauchte, schien es, als hätten die Bäume sich zurückgezogen und der Schwamm unter dem blauen Himmel hinaus auf den See. »Mach das Wasser nicht schmutzig«, rief ihm Rahel hinterher. »Das müssen wir noch trinken.« »Keine Sorge«, erwiderte er lachend, doch er konnte spüren, wie das Wasser Schweiß und Schmutz von seiner Haut spülte. Mit geübten Schwimmzügen durchquerte er die schmale, kaum 50 Meter lange Seite des Sees. Die Kühle vertrieb die Hitze aus seinem Leib, Und als er sich am gegenüberliegenden Ufer aus dem Wasser zog, wirkte der Wald weit weniger bedrohlich. Um ihn herum ertönten Vogelstimmen und hier und da konnte Jacinto ihr buntes Gefieder inmitten der Blätter ausmachen. Die grüne Wand wurde zu einzelnen Sträuchern, Farnen, Bäumen, die sich in fantastischen Formen der Sonne entgegenreckten, während Jacinto sie ausgiebig betrachtete. Neugierig trat er näher, begab sich vom Ufer des Sees in die ersten Auswüchse des Unterholzes. Die dicken Wedel eines Farns streiften seine Arme und unter seinen Füßen spürte er weichen, feuchten Boden. Ein mächtiger Käfer brummte an seinem Ohr vorbei, die Flügel schillerten goldgelb im Sonnenlicht. Langsam schob er den Farn zur Seite und trat tiefer in das Dickicht hinein. Innerhalb von 2 Schritten verschlangen ihn die Schatten. Es war wie der Gang in eine andere, eine urtümliche Welt, in der die Menschen Eindringlinge waren, fremd und unwillkommen. Dennoch ging er vorsichtig weiter und versuchte diesmal, alles in sich aufzunehmen, was er sah. Erst ein leises Zischen neben seinem Fuß ließ ihn innehalten. Langsam und vorsichtig drehte er den Kopf zur Seite und sah einen Reptilienkopf, der sich direkt neben seinem Bein auf einem langen Leib unter den Blättern hervorwand. Die Kreatur war dunkelbraun, ihre Augen deutlich heller, fast golden. Sein Atem wurde flach und Schweiß trat ihm auf die Stirn, obwohl ihm unvermittelt kalt wurde. Das Tier hielt in seiner Bewegung inne, aber Jacinto konnte seine Aufmerksamkeit geradezu spüren. »Ich sagte doch, dass es hier Schlangen gibt«, erklang Rahels flüsternde Stimme plötzlich hinter ihm. »Nicht bewegen.« »Sehr lustig. Dachtest du, ich wollte an der Tereda tanzen?« »Vielleicht würde sie das ablenken«, stellte Rahel fest. Dann hörte Jacinto erleichtert das Knacken eines Pistolenschlosses. Sofort fuhr der Kopf der Schlange herum, als wüsste sie, was dieses Geräusch bedeutet hat. Jacinto griff in einer fließenden Bewegung nach unten, packte das Tier direkt hinter dem Kopf und drückte es zu Boden. Seine Erleichterung machte sich in einem tiefen Seufzer Luft. »Mach Platz, ich knall sie ab«, forderte Rahel ihn auf. Doch Jacinto wurde plötzlich bewusst, dass seine Hand direkt am Kopf der Schlange war und er keine Ahnung hatte, ob Rahel eine gute Schützin war. »Nein, warte, ich erledige das mit meinem Messer.« Unvermittelt wechselte die Farbe der Schlange. Von einem Herzschlag zum nächsten war sie so grün wie der Boden. »Was beim...« Weiter kam er nicht, denn wieder ging eine wundersame Veränderung durch den Reptilienkörper. Und aus dem hellen Grün wurde ein dunkles Rot, das wild pulsierte. »Das ist keine Schlange«, rief Rahel und sprang an seine Seite. Vorsichtig hob Jacinto das Wesen hoch und zog es aus dem Strauch. Als er sah, was er in der Hand hielt, keuchte er verblüfft. Was er für einen Körper gehalten hatte, war lediglich ein beweglicher Hals, an dem sich der eigentliche, gedrungene Leib mit 4 kurzen, klauenbewehrten Beinen anschloss. Der Rücken war mit Zacken bewehrt. Dazu hatte das Tier einen langen, gedrehten Schwanz, der sich um Jacintos Unterarm wand, während die Kreatur wütend zischte. Immer noch liefen helle und dunkle, rote Muster über ihre geschuppte Haut, und als er sie hochhob, spreizte sich so überraschend ein kleiner, ledriger, feuerroter Kragen hinter dem Kopf ab, dass er seine Beute beinahe fallen gelassen hätte. Was, bei allen Geistern der Tiefe, ist das?
Wenn ihr wissen wollt, was für eine Kreatur das ist und wie das Ganze weitergeht, geht zum Buchdealer eures Vertrauens und holt euch Sturmwelten von Christoph Hadebusch. Mit dieser kurzen Kaufempfehlung sind wir auch schon wieder durch für heute. Mein Name ist Reinhard, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Und dann nach Feierabend rettet er noch schnell die ganze Welt. Denn er ist schließlich nur ein ganz normaler Freizeitheld.